Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist, Autor und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch, zugeschaltet aus Dortmund, richtig? Ich grüße Sie.
Richtig. Hallo, Herr Frenzel, ich freue mich.
Wir schauen auf die Themen und Debatten dieses Tages im guten alten Radio für Sie eine Stunde lang. Wenn Sie uns als Podcast hören, dann sind es 30 Minuten. Das ist sozusagen Clubhouse, aber dann für alle und mit Datenschutz. Herr Küppersbusch, Clubhouse, diese neue Gesprächs-App, viel diskutiert in diesen Tagen, unter anderem, weil Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, da sehr, ja, wie soll ich sagen, gemenschelt hat, das Ramelowchen. Sie sind aber nicht dabei bei dieser App, ne?
Nee, ich wollte auch gerade sagen, der Podcast ist ja nur 30 Minuten, Herr Frenzel, wenn wir beide nicht singen, wie Ramelow, was er wohl auch noch getan hat. Dann ist es GEMA-frei, dann muss es DLF-Kultur nicht rausschneiden.
Nee, genau.
Nee, ich bin da nicht. Ich bin natürlich völlig beleidigt, weil diese Beta-Phase ja Exklusivität herstellt. Also in der Testphase darf man nur auf Einladung rein. Ich habe keine bekommen und weiß, ich bin in den deutschen Digitalcharts irgendwo auf Platz 79 Millionen.
Wollen Sie eine Einladung haben?
Nee.
Ich glaube, ich könnte Sie einladen.
Sie sind drin, so.
Ja, natürlich aus Recherchegründen.
Sie haben Herrn Ramelow die fiesen Stichworte zugeworfen. Das war gar nicht Kevin Kühnert.
Ehrlich gesagt, ich habe, bevor die ganze Aufregung losging, wir werden darüber noch ausführlicher sprechen, die Welt hat das dann ja dann in einem Artikel in die Öffentlichkeit gebracht. Ich habe am Samstag, am späten Abend da reingelauscht und ich habe mich in der Tat ein bisschen gewundert, wie locker der Bodo Ramelow da redet und hab dann kurz, man ist ja auch immer skeptisch in digitalen Zeiten, denn es ist ja letztendlich nur ein kleiner Kreis mit einem Foto, der da blinkt, ob das wirklich der Ministerpräsident von Thüringen ist. Aber er war es wirklich.
Also. Aber da haben Sie jetzt eine Idee in die Umlaufbahn gesetzt. Wer da jetzt alles als Merkel künftig zurückkoffert, wenn Ramelow was Fieses sagt.
Alles klar. Friedrich Küppersbusch, Sie sind es wirklich heute, ne?
Ich bin, ja, wie kann ich es Ihnen beweisen? Ich kann Ihnen sagen, dass beim Blick aus meinem Bürofenster schöner Dortmunder Pulverschnee. Alles mit einer Eisdecke bedeckt, was am Wochenende im Bundesliga-Fußball los war.
Okay, ich glaube, das in der, wie heißt das jetzt, 3-Stufen-Identifizierung müsste jetzt einer Ihrer Nachbarn bei uns anrufen und sagen, ob das stimmt. Aber ich glaube es Ihnen einfach so. Friedrich Küppersbusch ist mein Gast.
Kein Problem, die hören alle DLF-Kultur. Was anderes kommt hier gar nicht in die Röhre.
Und sind möglicherweise auch schon auf Clubhouse. Wie gesagt, eines unserer Themen. Ein anderes, und damit steigen wir gleich ein, anderer Club, die AfD. Und die Frage, wie gefährlich ist die Partei für unsere Verfassung? Schönen guten Tag. Politische Abgründe könnten sich auftun, wenn man genauer die AfD anschaut. Die Alternative für Deutschland, die, das ist ja bereits durchgesichert, in diesen Tagen vom Bundesamt für Verfassungsschutz zum Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Also in dem Fall die Gesamtpartei beim Flügel, der ja aufgelöst sein soll, beim rechteren Teil dieser rechten Partei, hat man das ja schon gemacht. Bevor ich mit Friedrich Küppersbusch darüber spreche, der heute mein Gast ist, ein paar Informationen, die uns Michael Götschenberg dazu zusammengetragen hat.
Immer wieder betonte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang in den vergangenen Monaten, dass der sogenannte Flügel der AfD weiterhin eine maßgebliche Rolle spiele. Der Flügel ist bereits seit dem vergangenen Jahr Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes, gilt also als erwiesen rechtsextremistisch. Der Verdachtsfall ist eine Stufe darunter. Das heißt, der Verfassungsschutz sieht hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung. Besonders im Fokus die Haltung der AfD und der maßgeblichen Parteifunktionäre zum Thema Menschenwürde und Demokratie. Dabei ist das Bundesamt für Verfassungsschutz zwar eine Behörde, die zum Bundesinnenministerium gehört, aber in der Entscheidung, beobachten oder nicht, unabhängig. Das wiederum stellt die AfD in Abrede. Sie behauptet, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei politisch motiviert. Dass sie gerade jetzt zum Auftakt des Wahljahres komme, diene dem Ziel der AfD zu schaden. Der Flügel habe sich aufgelöst und habe deshalb keinen steuernden Einfluss mehr auf die Partei. Nachdem die AfD Klage eingereicht hat, liegt der Ball nun beim Verwaltungsgericht in Köln.
Und da liegt ja auch immer noch die Entscheidung, was erstmal eine Art Vorentscheidung wäre, ist dort noch nicht gefallen. Friedrich Küppersbusch ist mein Gast heute, regelmäßiger Kolumnist, unter anderem auch bei der Taz. Herr Küppersbusch, wenn wir mal die Gesamtfrage nehmen, gehört die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet aus Ihrer Sicht?
Das ist ein Ritt auf das Messer Schneide dieses Jahr. Der Kollege hat es eben angesprochen. 8 Monate vor der Bundestagswahl und noch viel knapper vor Wahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, der stärksten Oppositionspartei. Die Zahlen können wir nicht ändern. Manche mögen sie vielleicht auch gar nicht ändern, zu sagen, du bist verdächtig, du bist schmutzig, du bist ein Schmuddelkind und damit ja Wählerinnen und Wählern ein ganz starkes Signal zu senden. Die, ein bisschen, finde ich, verrät sich die AfD in diesen Eilanträgen, die zur Stunde in Köln verhandelt werden, selber, weil sie da nicht nur abwehren will, als Verdachtsfall eingestuft zu werden und dem Bundesamt für Verfassungsschutz untersagen will, das bekannt zu machen. Da versuchen sie, glaube ich, dieser Behörde die Arbeit zu verdienen. Also ohne juristische Kenntnis sage ich, dieser Antrag ist sehr seltsam. Aber der zweite Antrag zielt darauf, das Bundesamt für Verfassungsschutz soll nicht sagen, wie viele Angehörige der Flügel bei der Auflösung gehabt habe und wie viele Angehörige er möglicherweise nach Einschätzung der Behörde jetzt habe. Und da sind wir bei dem Punkt, okay, ihr habt einen Flügel, aber habt ihr auch einen Rumpf? Und kann so ein Ding mit einem Flügel überhaupt fliegen? Und das ist die Frage oder das ist die Antwort auf Ihre Frage, wenn die Erkenntnisse der Verfassungsschützer dahin tragen oder das abdecken, dass diese Partei wesentlich aus ihrem sogenannten Flügel besteht, dann finde ich, ist es keine politische, sondern tatsächlich eine verfassungsrechtliche Entscheidung, sie zu verbieten.
Aber für mich stellt sich erstmal dabei die Frage, was erwartet man sich eigentlich von dieser Einstufung, erstmal als Beobachtungsfall und dann irgendwann möglicherweise sogar die direkte Beobachtung. Man könnte ja sagen, das sind wirkliche Erkenntnisse, die man da bekommt, die man sonst nicht bekommen könnte. Da würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Punkt an. Die Partei präsentiert doch eigentlich alles sehr öffentlich, wie sie politisch steht, was sie vorhat. Braucht man da einen Verfassungsschutz?
Also bisher darf der Verfassungsschutz Zeitungen lesen oder online ein bisschen rumgoogeln und gucken, was die so machen. Ab einem solchen Beschluss, ab dem Verdachtsfall, darf er abhören, observieren, V-Leute in die Partei einschleusen oder dort welche rekrutieren. Wir wissen, welche unseligen Folgen das fürs NPD-Verbotsverfahren hatte, als die Richter dann am Ende gesagt haben, Mensch, also alles, was ihr da zitiert, haben ja V-Leute gesagt. Das ist ja, der Glaser schmeißt die Scheiben ein und sagt, da müssen neue rein. Also diese NPD, die ihr uns hier präsentiert, die habt ihr euch teilweise wörtlicherseits selber gestrickt. Was die Verbindungen der einzelner AfD-Protagonisten in narzisstisches Lager, in rechtsextreme Lager angeht, glaube ich schon, dass man auf diesem Weg neue Erkenntnisse gewinnen kann, denn das trägt die AfD nicht nach außen.
Aber dann stellt sich für mich die zweite Frage, wenn man das rausfinden sollte, hat man da ja natürlich ein Ziel letztendlich oder vielleicht zwei Ziele. Das zweite Ziel, der zweite Gedanke wäre dann vielleicht, man setzt eine Art Brandmal für bürgerliche Wähler, die vielleicht zur AfD tendieren, aber politisch nicht so ganz weit rechts stehen. So nach dem Motto, Sticker drauf, Achtung, gefährlich. Das wiederum finde ich dann unter dem Aspekt, gerade in diesem wichtigen Wahljahr der demokratischen Chancengleichheit, schon ein bisschen gefährlich.
Genau, und es gäbe ja auch den Umkehrschluss, dass der Verfassungsschutz scheitert, dass er sagen muss, wir haben nicht genug zusammenbekommen oder ihr wollt das wohl politisch, aber verfassungsrechtlich und zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben wir keine ausreichenden Argumente. Dann läuft die AfD mit dem gelben Sticker unbedenklich auch nach Prüfung des BRV durch dieses Wahljahr und kann natürlich genau diese unentschlossenen Wähler anziehen mit einer solchen Promotion. Das ist schwierig. Zuletzt gab es eine Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität, wo also gesagt wurde, selbst die AfD in ihrer unendlichen barmherzigen Großzügigkeit zählt neuerdings alle Leute zu Deutschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Und es gab den Auftritt von Parteichef Jörg Meuthen beim Parteitag in Höxter, wo er also sich so gegen Querdenker und Gewalt und Rechtsextreme gewandt hat, dass ja ein Proteststurm fast durch die Partei ging gegen diesen Vorsitzenden. Also die haben den Schuss gehört, die wollen das verhindern und essen Kreide im Moment. Es erinnert ein bisschen an die unselige Rolle des Vorgängers von Herrn Haldenwang, Hans-Georg Maaßen, der ja diffuse Gespräche mit AfD-Spitzen geführt hat über die Frage, was kann der Verfassungsschutz noch hinnehmen und was nicht mehr.
Aber dann denken wir noch mal kurz in die andere Richtung. Also falls der Verfassungsschutz da jetzt wirklich reingeht, untersucht, feststellt, das ist ein verfassungsfeindlicher Laden in weiten Teilen, dann muss das ja unweigerlich zu dem Schritt führen, dass man sagt, Verbotsverfahren. Das wiederum wäre doch aber gaga angesichts der Umfragezahlen.
Ja gut, das ist eine Partei, die, das ist nicht die NPD, auch nicht die NPD in den 70er Jahren, die in 7 Parlamenten saß, sondern die AfD sitzt in allen Parlamenten. Sie wird von vielen Wählerinnen und Wählern als ihr demokratischer Ausdruck ihrer Wünsche an diese Gesellschaft verstanden und das kann man nicht verbieten. Das ist wirklich Quatsch.
Friedrich Küppersbusch geht mit uns heute durch die Themen dieses Tages. Fernsehproduzent von vielen erfolgreichen Formaten, zum Beispiel Shea Krömer im RBB. Heute zugeschaltet aus Dortmund. Das ist aus Berliner Perspektive ja fast schon Holland, Herr Küppersbusch. Und mit diesem kleinen moderativen Trick bin ich bei den Nachrichten, die von dort kamen, vergangene Nacht. Ordentlich Randale in mehreren Städten in den Niederlanden. In Amsterdam mussten sogar Wasserwerfer eingesetzt werden. Da war ich ganz überrascht, dass die niederländische Polizei sowas überhaupt hat. Grund der Proteste von vor allem jungen Leuten, die jetzt dort geltende nächtliche Ausgangssperre. Natürlich wegen der Corona-Pandemie. Herr Küppersbusch, das kann man verurteilen, da gab es auch viel Gewalt, da wurden Scheiben eingeschlagen, wahrscheinlich muss man das auch laut verurteilen, aber ich habe so einen kleinen Funken Verständnis angesichts dieser Dauerperspektivlosigkeit, die ja gerade für jüngere Leute echt ein Problem sein muss, und so eine klammheimliche Freude habe ich auch, dass es so etwas wie einen natürlichen Widerstandsgeist gibt, wenn Grundrechte eingeschränkt werden. Jetzt dürfen Sie mich zur Ordnung rufen.
Ja, ich sag Stuttgart. Ne? Also die Elendsdebatte, die wir da dann dran hatten, wie dann auch wiederum Rassisten versucht haben, ihr Süppchen warm zu bekommen auf der Frage, wer hat denn da genau in Stuttgart randaliert. Das war nicht schön und das ist jetzt eine Debatte, die unsere holländischen Nachbarn in zig Städten haben. Ich verstehe aber ihren Gedanken. Also eigentlich müsste man sich um die Jugend Sorgen machen, wenn ihr nicht sagen würdet, ihr könnt uns mal...
Ich meine, das Problem ist ja in der Tat, dass der Perspektive, und da weiß ich jetzt immer gar nicht, inwieweit man da politisch wirklich Vorwürfe machen kann, auch von journalistischer Seite, denn wir haben natürlich diese vielen unberechenbaren Elemente in dieser Pandemie. Wir haben jetzt das Stichwort der Mutation, diese Unklarheiten darum und gleichzeitig aber auch immer die Frage, wie viel schlechtes politisches Management ist auch Teil des Problems. Können Sie da gerade aktuell Gewichtungen vornehmen?
Ja, also mir fiel auf, dass Herr Drosten in dem aktuellen vielbeachteten Spiegel-Interview uns, also Professor Drosten von der Charité, sagt, es gibt keinen schönen Sommer. Letzten Sommer haben wir Glück gehabt, aber wir haben da einen Fehler gemacht. Wir hätten bei Inzidenzwerten unter 1 dann gleich auf die 0 zielen müssen. Also er sympathisiert offenbar ein bisschen mit den No-Covid- und Zero-Covid-Initiativen. Dann blättert man eine Seite weiter in den Tageszeitungen, ist Herr Lauterbach von der SPD und sagt, Mensch, das wird ein schöner Sommer. Da haben wir es hinter uns, denn jetzt kommen die wirklich ganz schweren Monate. So, und dann legt man die Zeitung zur Seite und sagt, ja, was denn nun? Ich glaube, beide meinen vielleicht sogar das Gleiche, nämlich, dass sich jetzt die Stimmen mehren. Zum Beispiel der BDI-Präsident Russwurm sagt, also es gibt ja gar keine Evidenz, dass es am Arbeitsplatz Ansteckung gäbe. Es wäre Wahnsinn, auf Verdacht die Industrie zu schließen. Also jede Zahl, die geringer ist als die von gestern, lädt ja dazu ein, zu sagen, komm, jetzt lockern wir wieder. Und die Angst, die mich dabei beschleicht, ist, wir werden so Corona-Pegeltrinker. Ne, die Zahlen gehen hoch, dann haben wir wieder Einschränkungen, dann gehen die Zahlen runter, dann melden sich die ersten Lobbys. Das kann finanzielles Interesse sein, das kann Lebensfreude sein, wie bei den Jugendlichen, und sagen, die müssen wieder runter. Und dann pegeln wir uns da durch und wissen nie, wann es zu Ende geht.
Also das heißt im Zweifel lieber länger trocken bleiben?
Also ich bin ja auch Unternehmer und ich habe null Interesse dran, den Laden jetzt nochmal 3 Monate zuzumachen. Dann wären wir, glaube ich, pleite und da wären wir nicht die Einzigen. Aber ich verstehe schon, dass die Wissenschaftler, die das nicht politisch vermitteln müssen, die, wie man hört, auch in Frau Merkel eine Sympathisantin haben, die Ministerpräsidenten teilweise vor entscheidenden Wahlen zum Gegner haben, dass die sagen, Leute, wir müssen einmal runter auf die Null und dann haben wir eine Chance, das vielleicht so lange zu strecken, bis die Impfung wirkt und dann sind wir da. Ich kann das gut nachvollziehen.
Apropos Impfung, das ist natürlich auch gerade eines der großen Streitthemen und Betrachtungsthemen heute. Die Frage, warum ist denn da jetzt nicht genug Impfstoff da? Neue Spielart, es wird nicht genug produziert, die Hersteller liefern nicht genug. Gilt für die Europäische Union, gilt erstaunlicherweise dann aber nicht für andere Länder wie Großbritannien, wo die Lieferketten offenbar noch funktionieren. Stichwort schlechtes Management, müssen wir das mal konstatieren?
Was ich verstanden habe, ist, dass die Bundesregierung in gutem europäischen Geist gesagt hat, wenn da 23 Länder einzeln loslaufen und sich bei AstraZeneca und bei CureVac und bei BioNTech gegenseitig überbieten, das führt zu nichts Gutem. Also wir machen diesen Pool und kaufen diese Impfmittel gemeinsam ein. Darin musste man Kompromisse machen. Osteuropäische Länder haben gesagt, jetzt kauft aber bitte nicht das Teuerste, weil es kostet alles Geld. Die Franzosen haben gesagt, naja, kauft nicht nur bei diesen deutschen Herstellern, kauft auch bei französischen. Und so kam eben dieses EU-Gebinde dabei raus. Ob die Bundesregierung, nachdem man sich auf europäischer Ebene geeinigt hatte, nochmal solo hätte losgehen können und sagen können, von unserer Kohle, die wir nun mal haben, kaufen wir noch was dazu. Das ist, finde ich, ein interessanter, klärenswerter Punkt.
Ich meine, das haben sie ja gemacht dann letztendlich, haben ja auch viele andere Länder gemacht. Ich finde das nicht so interessant. Es gibt immer diesen Gegensatz, es gibt die europäische Lösung und die ist dummerweise langwierig und nicht so effizient. Und dann gibt es die nationalen Alleingänge, die sind schnell. Wäre es nicht denkbar, dass eine europäische Lösung auch eine effiziente und schnelle ist?
Ja, wir kommen da so ein bisschen in die Kurve zu sagen, Europa funktioniert wieder nicht. Ne? Da habe ich Schiss vor. Aber auf der anderen Seite, also in meinem Leben kommen die Treffer näher. Dass die Frau vom guten Freund von mir arbeitet im Krankenhaus an Covid-Patienten. Peng, sie ist infiziert. Was macht das Krankenhaus? Also seit gestern jetzt, der Schock ist noch frisch. Das Krankenhaus sagt, du bist infiziert, kannst du trotzdem zur Arbeit kommen. Oder eine Freundin, die Mutter muss zu einer Chemotherapie und die Freundin denkt, der sicherste Ort, wo die Mutter sich zusätzlich zu dem Problem, was mit der Chemotherapie behandelt wird, auch noch Covid holen kann, ist das Krankenhaus. Ich lasse die nicht ins Krankenhaus gehen, bevor die nicht geimpft ist, kriegt aber keine Impfung. Also es kommt langsam näher und ich merke, dass ich mich selbst angucke und sage, was habe ich für ein Schwein gehabt, da bist du ja durchgekommen zu sein, aber das ist mein Privatvergnügen.
Wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, was machen eigentlich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, wenn sie stundenlang in der Videokonferenz mit der Kanzlerin stecken, dann gibt es seit dem Wochenende Antworten, die Welt vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Aber nun wissen wir es. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, spielt auf seinem Handy Spiele. Ich glaube, Candy Crush war ein Spiel, das er dann genannt hat. Dann nämlich, wenn, und das ist auch ein Zitat, das Merkelchen spricht. Woher wissen wir das? Dank einer neuen App, dank eines neuen Hypes namens Clubhouse oder Clubhouse. Da hat sich der linken Politiker nämlich verplaudert und wir plaudern darüber jetzt ganz öffentlich im Deutschlandfunk Kultur mit dem Journalisten und Fernsehproduzenten Friedrich Küppersbusch und mit meinem Kollegen Wladimir Balzer. Beide aktuell noch nicht auf Clubhouse, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, Herr Küppersbusch. Wollen Sie wirklich ernsthaft eine Einladung haben oder war das vorher nur so gesagt?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich hadere ja noch seit dem Amtsabschied von Herrn Trump, ob es uns gelingen könnte, bei all den Umbenahmungen, genderkorrekten und sonstig korrekten Sprechen, wieso wir immer so achtlos von sozialen Netzwerken reden, wo wir allenfalls wissen, wahrscheinlich ist es ein Netzwerk, sozial ist es auf gar keinen Fall. Deswegen, lieber Herr Balzer, welches Wording schlagen Sie vor für diese neue App?
Ich weiß es nicht, vielleicht ein ganz elitärer Ort, also weil sich da im Grunde im Moment nur noch die Leute finden oder noch die Leute finden, die bei Twitter eh schon aktiv sind zum Beispiel. Also viele Politiker aus Berlin-Mitte und Journalisten, Journalistinnen, also sind letztlich dieselben, die bei Twitter auch schon debattieren und man muss ja auch ein iPhone dafür haben und angebliche Einladungen, na gut, okay, die bekommt man jetzt nicht ganz so schwer, wenn man sich darum bemüht. Ansonsten heute ist der Tag, wo ich mich anmelden muss, denn ich muss ja irgendwie den Gegenstand meiner Berichterstattung kennen.
Ich werde gleich die Einladung offiziell aussprechen an Wladimir Balzer. Vielleicht nochmal ein Wort dazu. Also die Grundidee ist, das ist im Prinzip, ich habe gedacht, ach, die machen ja Radio, ist ja lustig. Also man kann sozusagen Clubs bilden, deswegen Clubhouse-Räume, wo dann Leute miteinander sprechen.
Ja, genau. Und die im Grunde genommen, also es gibt Menschen, die sozusagen andere Menschen einladen können. Es gibt Themen. Das ist eine große Bandbreite, also Politik, Sport, Entertainment, Tech, aber auch eben solche Räume wie Trash und Feuilleton. Übrigens ein sehr, sehr schöner Titel. Da war Bodo Ramelow eben eingeladen da am Wochenende, um gemeinsam mit Manuela Schwesig und auch anderen Politikern da offenbar aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also der Moderator lädt dann ein, wählt dann auch sogenannte Speaker aus, die dann jederzeit auch reden können und eben Dutzende, Hunderte, Tausende vielleicht können dann einfach zuhören und können dann auch sozusagen die Hand heben, um etwas sagen zu können. Also man könnte sagen, es ist vielleicht so ein Markt, im allerbesten Sinne könnte man sagen, es ist ein öffentlicher Marktplatz, an dem jeder und jede teilnehmen kann. Politikerin sozusagen auch Prominenten vielleicht zuhören kann, sie aus einer anderen Perspektive erleben kann. Die Frage ist, wie sich das weiterentwickelt. Letztlich ist es ja für uns, Corbinian, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es ist ja eigentlich auch eine Liebeserklärung an unser Medium. Es ist ja, hat ja ähnliche Strukturen wie das Radio, eben über Audio tatsächlich da bestimmte Dinge zu besprechen.
Es versendet sich, also es ist wirklich sozusagen live und danach ist es weg, es sei denn jemand wie zum Beispiel ein Weltjournalist hört zu und schreibt dann auf, was ein Ministerpräsident gesagt hat. Und da sind wir nochmal bei diesem Thema.
Was er nicht darf.
Friedrich Küppersbusch. Genau, was er nicht darf. Also eigentlich nach den Regeln ist das so ein bisschen wie ein Gespräch in der Kneipe oder in Journalistenkreisen sagt man unter drei. Also man darf zuhören, man darf sich was in den Hinterkopf stecken, aber man darf es nicht zitieren.
Aber doch nicht bei 1000 Zuhörern.
Genau, das wäre jetzt die Frage, Friedrich Küppersbusch. Wenn ein Ministerpräsident spricht in so einem Rahmen und da sind mehrere tausend Leute dabei, darf er dann noch davon ausgehen, dass das ein geschützter Raum ist?
Also nach den AGBs dieser neuen DigiSchwatz, Audio-App, wie auch immer, ist das verboten, mitschreiben, transkribieren. Und der Medienjournalistenkollege Daniel Buß hat schon die Frage aufgeworfen, ob denn ein Gericht bei dem hochrangigen Interesse an den Äußerungen eines Ministerpräsidenten die AGBs an der Stelle respektieren würde. Immerhin hat Herr Ramelow ja erzählt, dass bei diesen bis zu 10-stündigen MP-Runden über Corona bei der Kanzlerin es schon sehr viel Leerlauf gäbe. Der eine spielt Sudoku, der andere strickt oder häkelt und er macht eben Candy Crush. Und wenn man dann daneben hält, zum Beispiel die Kritik aus der FDP, der stellvertretende Fraktionschef Theurer hat das natürlich sofort souverän und zielsicher abgefeuert. Freunde, eure Entscheidungen gehören sowieso ins Parlament. Und wenn wir jetzt auch noch hören, dass ihr dabei Online-Spielchen treibt, statt zuzuhören und konzentriert zu diskutieren, dann fordert die FDP und nicht nur sie erst recht und schon wieder, diese Entscheidungen gehören zurück ins Parlament. Also das hat dann schon eine zeitgeschichtliche Relevanz, wo ich mich auch locker drüber hinwegsetzen würde.
Ja, ich habe heute Morgen oder heute Vormittag einem Plausch da auf Clubhouse zugehört, da hatte sich auf einmal Thomas Gottschalk eingeschaltet und der da auch sehr aktiv ist in diesen Tagen schon, gibt es ja erst seit im Prinzip einer guten Woche auf dem deutschen Markt und der eben genau das sagt. Er sagte, jeder Journalist hätte sich die Finger danach geleckt in so einem Hintergrundgespräch, sowas erzählt zu bekommen und dann wäre das sicherlich durchgesickert. Frage ist aber auch natürlich, ich meine, wir wünschen uns immer von Politikerinnen und Politikern so eine ehrliche, offene Kommunikation, dass die uns nicht die Worthülsen hinwerfen. Und da redet mal jemand frei von der Leber und dann passiert das. So richtig kann man es keinem recht machen.
Ja, also Bodo Ramelow hat sich ja entschuldigt, auch für die Invektive Merkelchen gegenüber der Bundeskanzlerin, hat sich vielfach entschuldigt, sich selbst bezichtigt und das zusammengefasst in den Satz, also da kann man ja eigentlich nur noch mit Pressesprecher hingehen und das war der kurze Frühling von Clubhouse, wenn jetzt künftig alle Politiker
hingehen
oder sie schicken ihren Stimmimitator, dann können sie den Laden auch gleich wieder zumachen. Mich irritiert eigentlich, Herr Frenzel, wenn Sie jetzt Herrn Balzer einladen, dann wird Herr Balzer beim Zutritt den AGBs zustimmenderweise alle Kontaktdaten seines iPhones
nicht unbedingt.
Dieser Firma
Clubhouse überlassen. Das habe ich schon rausgefunden. Nicht unbedingt. Man muss nicht
das
unbedingt
alle seine... Das fand ich nämlich dreist, ne? Dass ich mir Redehölzchen kaufe, indem ich alle meine Daten rausrücke.
Muss man nicht, aber da kann man, wenn man das nicht tut, kann man bestimmte Funktionen nicht nutzen. Also man kann wiederum andere nicht einladen, man kann keine Diskussionsrunden beginnen. Also man kann auf Sparflamme tatsächlich auch ohne seine eigenen Kontakte da teilnehmen. Also inwieweit das dann Sinn ergibt, tatsächlich diese App zu nutzen, ohne die eigenen Kontakte, ist eben die andere Frage. Aber es ist eine unglaubliche Datenschleuder. Ich habe mir auch die AGBs nochmal ausführlich angeschaut. Da steht eindeutig drin, also von Clubhouse, wir sammeln Inhalte, Kommunikation und andere Informationen, die du uns gibst, inklusive wann du dich registriert hast, wann du Inhalte erstellst und geteilt hast, sowie mit wem und was du kommuniziert hast. Das steht da eindeutig drin. Die meisten klicken einfach weiter. Aber das muss man dann schon wissen, wenn man da teilnimmt. Aber der Hype ist so also stark.
Ich sage jetzt mal ups.
Wenn ich geröntgt werden will, gehe ich zum Arzt, Leute. Also.
Ja. Gleichzeitig, also Sie merken schon, ich hab jetzt echt ein bisschen Zeit verschwendet und an dieser Stelle entschuldige ich mich auch bei meiner Familie. Die haben mich in den letzten Tagen immer mal so etwas abgelenkt erlebt. Aber ich habe zum Beispiel auch den Chef von Zeit Online gehört, der an dieser Stelle sagt, ja, ist alles richtig. Aber jede große Innovation im Web 2.0, sagt man das noch? Weiß ich nicht. Aber sozusagen im Social-Bereich des Internets ist erstmal einhergegangen mit Problemen, Defiziten in diesem Bereich und das wird dann auch korrigiert. Hoffnung
also auf die Zukunft. Ich erinnere mich in dem Kontext an die Debatte, die wir hatten über NSA im Bundestagswahlkampf 2013, wo Frau Merkel im Sommergespräch das goldene Beispiel Airbus zu Boeing. Also die Amerikaner haben da jede Menge nach ihren Standards produzierte Weltmarktführer. Aber irgendwann kamen wir mit Airbus und sieh mal an, heute sind wir so stark wie die. Das war dann ihr Vorschlag, einen Analogschluss zu machen. Warum gibt es keine europäischen sozialen Netzwerke, die uns Werbung ersparen, die uns Datenschutzübergriffe ersparen? Und wenn ich jetzt, ja, natürlich ist das das gute alte Radio für alle. Und wenn ich für irgendwas gerne Haushaltsgebühren bezahlen würde über die tollen Programme der ARD, hinaus dann, dass die ARD mal oder das ZDF aus dem Quark kommt, weil das wäre genuin Heimspiel für sie.
Noch eine kleine Ergänzung. Jetzt bei der Recherche zu Clubhouse habe ich auch festgestellt, dass sich auch viele Vertreter von Minderheiten zum Beispiel da durchaus angesprochen fühlen, dass sie dort zu Wort kommen können, dass sie eben auch zum Beispiel ohne Bild zu Wort kommen können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, dass es eine reine Audio-App ist. Also man sieht nicht, wie derjenige aussieht, welche Wirkung er vielleicht hat. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Und ein anderer, die App hat heute auch angekündigt, hat durchaus auch Möglichkeiten zu schaffen, dass man Künstler, Künstlerinnen unterstützt, wenn die da eben zum Beispiel Konzerte spielen. Ja, es muss ja nicht unbedingt nur Wort sein, es kann ja auch Musik sein, dass man da auch bezahlt, dass man da vielleicht sogar ein Abo abschließt, dass man spendet. Also es gibt durchaus auch ein paar Aspekte, die, glaube ich, in dieser Pandemiezeit einigen Menschen helfen könnten.
Wie sagt man so schön, wir werden das weiter beobachten. Die große Frage ist ja auch, was passiert mit Clubhouse, wenn die Leute nicht mehr so viel Zeit im Homeoffice haben. Aber ich finde den Gedanken von Friedrich Küppersbusch interessant. Ich glaube, Sie haben uns gerade angetragen, wir sollen ein öffentlich-rechtliches Clubhouse machen. In gewisser Weise ist das natürlich hier auch eine Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns jetzt nur zuhören, aber Sie können natürlich auf verschiedensten Kanälen mit uns auch kommunizieren und diskutieren. Und sei es die schon etwas länger unterwegs sein, Social-Media-Kanäle, die wir natürlich alle bespielen. Also gerne diskutieren. Wladimir Balzer, vielen Dank bis hierhin für diese Informationen und Friedrich Küppersbusch, danke an Sie auch. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Friedrich Küppersbusch ist an meiner Seite digital zugeschaltet aus Dortmund. Wir sprechen über die aktuellen Themen dieses Tages und auch dieses Wochenendes. Da gab es in Russland landesweit Proteste, da gab es Demonstrationen für den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Und auch entsprechend harte Reaktionen des Staates, mehr als 2000 Festnahmen. Und all das führt einmal mehr zu der Frage, wie darauf reagieren. Die EU-Außenminister beraten das heute. Herr Küppersbusch, wenn es bisher nicht so erfolglos gewesen wäre, könnte man ja glatt auf die Idee kommen, Sanktionen zu verhängen.
Ja, ja, die hat es ja schon gegeben bei dem Anschlag auf Nawalny, Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin. Was hat's, also von heute aus müssen wir sagen, na, das hat ja toll geholfen. Jetzt sind es wieder die direkten Nachbarn Russlands, Estland, Litauen, Lettland, Polen, die schnelle Sanktionen fordern. Selbst in der, die Sanktionen auf die Situation in der, das Verhalten Russlands in der Ukraine. Ich kann nicht erkennen, dass das bisher was bewegt hätte.
Deswegen ist dann natürlich die Frage auf dem Tisch und auch die ist ja auf dem deutschen Debattentisch. Was machen wir denn mit der Pipeline Nord Stream 2? Bauen, stoppen, ja. Was sagen Sie?
Sie wird mir irgendwie langsam zum Popanz an der Stange. Was immer im spannungsgeladenen Verhältnis zwischen dem Westen und Russland ist, ja, aber Nord Stream dürfte nicht machen. Und mir fällt da ein, dass die Grundlage der Ostpolitik von Willy Brandt war und das Erste, was passierte, nachdem die Verträge abgeschlossen waren und übrigens auch das Erste, was die FDP dazu brachte, aus dem Lager der Gegner ins Lager der Befürworter der Brandtschen Ostpolitik zu wechseln, war, dass Mannesmann Schweinegeld verdient hat im Bau von Stahlröhren, mit denen Gas aus Russland bzw. damals der Sowjetunion nach Westeuropa geführt wurde und dass man darüber das goldene Wort, was glaube ich von Egon Bahr und nicht von Willy Brandt stammt, Wandel durch Annäherung schrieb und sagt, wer miteinander Handel treibt, der muss im Gespräch bleiben, der hat einen Gesprächskanal. Ich weiß, das klingt frivol, wenn man die Bilder aus Russland heute sieht, aber im Zerstören von Gesprächskanälen waren wir bisher ganz gut in den letzten 10 Jahren.
Mhm. Wandel durch Annäherung, das wurde dann irgendwann mit Blick auf China zu Wandel durch Handel. Und in beiden Fällen würde ich jetzt sagen, anders als möglicherweise damals zu Zeiten der Ostpolitik, die Erfolge bleiben aber leider aus.
Ja, die Erfolge der Sanktionen auch. Also, das ist linke Tasche, rechte Tasche.
Tertium non datur? Gibt keinen dritten Weg?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ein bisschen erschrocken darüber, dass Nawalny bisher im Westen mit sehr spitzen Fingern angefasst wurde, bis zu diesem Novichok-Gift-Mordanschlag auf ihn, der zu verurteilen ist. Das ist ein Mann, der nennt sich einen nationalistischen Demokraten, der sagt, natürlich gehört die Krim zu Russland. Der sagt, es gibt gar keinen ethnischen Unterschied zwischen Ukrainern und Russen. Also von diesen Positionen her engagieren sich jetzt im Westen eine Menge Leute für Nawalny, die normalerweise als Abgesandten einer politischen Haltung in Russland mit dem nicht reden würden.
Dann stelle ich mal eine ganz große Perspektivenfrage. Werden wir das denn noch erleben, dass Russland von einem lupenreinen Demokraten regiert wird?
Also das ist ja das Schändliche und da muss man dann über diesen Demokraten Putin auch gar nicht lange streiten. Wer sich gesetzlich und per Referendum, wie immer das gelaufen sein mag, dieses Referendum, sicherstellen lässt, dass er bis 2036 und dann ja wahrscheinlich über 30 Jahre regieren kann, ist kein Demokrat, Ende der Debatte. Mhm. Das ist nicht demokratisch.
Nein, aber die Frage eben auch, ob es diese Perspektive gibt. Sie haben ja Nawalny angesprochen, diese Zurückhaltung, die es anfangs bei ihm auch gab, weil man, wie auch bei anderen Oppositionellen, Russland ja häufig festgestellt hat, okay, die sind zwar gegen Putin, aber das heißt noch lange nicht, dass sie jetzt einen Kanon unterschreiben, den wir so als westlichen Wertekanon gerne vor uns hertragen.
Mich würde interessieren, neben den lauten und ja auch berechtigten und auch unsere Gefühle bündelnden Äußerungen, die es jetzt aus der SPD, aus der CDU, aus den Grünen gab, welche zivilgesellschaftlichen Strukturen könnt ihr denn unterstützen in Russland? Und zwar Strukturen, wo ihr einigermaßen wisst, da kommt am Ende auch Demokratie bei raus.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Friedrich Küppersbusch ist an meiner Seite, zumindest digital zugeschaltet aus Dortmund. Und wenn Sie sich fragen, was passiert eigentlich so hier, während die Musik läuft, wir haben mal eben kurz geklärt und geregelt, wer CDU-Kanzlerkandidat wird. Aber das verraten wir Ihnen andermal. Oder im Clubhouse vielleicht. Herr Küppersbusch, Sie machen ja viele spannende Sachen. Und neulich, als ich Babylon Berlin geschaut habe, diese grandiose Serie, da dachte ich, das ist doch der Küppersbusch. Und Sie waren es, ne? Sie haben eine kleine Rolle da gespielt.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es ging um einen Richter, der ein schlimmes Schandurteil zu sprechen hatte. Und ich glaube, die haben keinen seriösen Schauspieler gefunden, der bereit war, die Rolle zu
spielen. Sie haben die Todesstrafe verhängt, ne? Richtig?
Wir dürfen es jetzt ausplaudern, ne?
Weil's, ja, es ist schon gelaufen, ja.
Es war schrecklich, weil auch die wunderbare Kollegin, die Rolle gespielt hat, der Greta Overbeck, die ich da zum Tode zu verurteilen hatte, als Kollegin und aber auch in dieser Rolle höchste Sympathie in dem Team genoss. Und meine Begrüßung am Set war, du weißt schon, dass es eine Unterschriftenliste gibt, dass du dieses Urteil nicht sprichst. Also die haben wirklich noch vom Maskenbildner bis zur Kabelhilfe Unterschriften gesammelt, um die Drehbuchautoren zu überreden, dass ich da irgendein anderes Urteil spreche, was mir auch recht gewesen wäre.
Herr Küppersbusch, wir sprechen jetzt über einen Prozess und damit komme ich wieder von der Fiktion in die Realität, der heute beginnt. Und das Urteil, denke ich und hoffe ich, wird milder ausfallen. Es geht um Sachbeschädigung in dem Fall. Eine Sachbeschädigung, deren Bilder um die Welt gingen. Bilder aus Bristol im Juni 2020 in der Zeit der Black Lives Matter Proteste. Und am Ende einer Demo landete dann die Statue des Edward Colston im Hafenbecken von Bristol. Colston, der nämlich eben nicht nur einer war, der für die Stadt einiges Gutes getan hat, sondern auch ein Sklavenhändler. 4 Leute sind da heute angeklagt. Wenn Sie der Richter wären, würde das ein mildes Urteil werden?
Ich finde erstmal, dass Herr Colston ein mildes Urteil bekommen hat, weil die Statue wurde aus dem Hafenbecken geborgen und in ein Museum versetzt. Und da kann das dann kommentiert, konnotiert, eingeordnet werden. Und wenn überhaupt, dann gehört sowas dahin und man bekommt sofort Gelüste auf der Kölner Hohenzollernbrücke, zumindest Wilhelm II mal vom Podest zu holen. Da haben dann Sympathisanten mit roter Farbe das Blut, das an seinen Stiefeln klebt, zu symbolisieren versucht. Und am nächsten Morgen kam die Kölner Stadtreinigung und hat es wieder weggesprüht. Also ich würde denen schon sagen, Freunde, das war Gewalt gegen Sachen, aber ihr habt ein deutliches Zeichen gesetzt und das muss ins Urteil mit eingehen, dass das gut war, diese Diskussion loszutreten.
Ich habe das gerade so knapp gesagt, er hat auch Gutes getan für die Stadt, also er muss da wirklich sozusagen als Wohltäter gegelten haben. Einige Straßen sind auch nach ihm benannt und andere Dinge. Das ist aber natürlich auch immer die Frage, wie geht man mit einem solchen Erbe um und inwieweit kann so eine solche Aktion so bildstark und symbolisch gut, ich applaudiere dafür auch, sie ist, auch zum Teil so eine Art Geschichtswashing werden. Also dass man sozusagen sagt, guck mal, damit haben wir nichts mehr zu tun, aber es ist eben Teil der eigenen Geschichte.
Es ist sehr widersprüchlich. Also wir haben hier auch noch unsere Hindenburgstraßen nach der Welle in den 90er Jahren, als Städte nachgeguckt haben. In Nordrhein-Westfalen, glaube ich, über 70 Städte, wo Adolf Hitler noch Ehrenbürger war. Und dass man so etwas tilgt, finde ich richtig. Und das ist auch keine Geschichtsverdrängung. Es hat ja dann auch jeweils Debatten gegeben. Ach du Himmel, der war Ehrenbürger in unserer Stadt. Wenn ich dann zum Beispiel höre, dass Prime Minister Boris Johnson sagt, das ist ein Anfall von Selbstdiskriminierung. Oder als Barack Obama aus dem Oval Office die Büste von Winston Churchill raustragen ließ, da sagte Johnson dann, naja, das ist die Abneigung des teilkenianischen Präsidenten gegen das britische Empire. Offen rassistisch. Und das zeigt, dass diese Debatten notwendig sind. Ich glaube, die Debatte ist hier wirklich das Kunstwerk, das verschwundene Kunstwerk selber, oder wenn es ein Kunstwerk ist, also das verschwundene Memorial, ist es nicht so sehr. Heute sitzt auch unser Finanzminister, sitzt im Reichsluftfahrtministerium. Das steht da auch immer noch als Architektur gewordenes Erinnerungsstück der Nazis rum. Es kommt immer darauf an, das zu wissen.
Ja. Und das ist gelungen, auf jeden Fall durch diese Aktion, denn sonst wüssten wir überhaupt nicht, wer dieser Edward Colston ist, hätten niemals ein Bild davon gehabt. So hatte man es weltweit. Heute beginnt der Prozess gegen 4 derjenigen, die damals mitgeschubst haben, dass diese Statue im Becken gelandet ist. Friedrich Küppersbusch, das war unser letztes Thema heute. Ich danke Ihnen für diese Meinung, für diese Einschätzung dazu und ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute.
Danke, Herr Frenzel. War mir eine Ehre.